seine schöne Götter funken.
Zündfunk. Klassik.
Sprechen wir über einen fundamentalen Unterschied. Während das Triebwerk eines Verkehrsflugzeuges, und es gibt drei Haupttypen des Strahlentriebwerks, nämlich das Turbinenluftstrahlentriebwerk der meisten Kriegs- und Verkehrsflugzeuge, das Propeller-Turbinenluftstrahlentriebwerk und für Überschallflugzeuge das Staustrahlentriebwerk, das aus konstruktiven Nachteilen, die wir an dieser Stelle nicht erläutern werden, meistens nicht als reiner Typus, sondern als eine Mixtur mit dem Turbinenluftstrahlentriebwerk, also als Staustrahlturbine auftritt, während ein Turbinenluftstrahlentriebwerk eines Verkehrs- oder Kriegsflugzeuges oder eine Staustrahlturbine eines Überschallflugzeuges als das gleiche Triebwerk oder als die gleiche Turbine in Frankfurt oder München oder Köln die Reise antritt, als die es oder sie das Triebwerk, die Turbine in Mexico City ankommen, sieht man von technischen Verschleißerscheinungen oder technischen Mängeln, die auftreten können, einmal ab, hat also in diesem Falle der fundamentale Satz des Abendlandes volle Gültigkeit, dass A nicht gleich nicht A sein kann, so gilt dieser Satz für den Reisenden A, der nicht nur zum Schein ein Reisender ist, nicht mehr im vollen Umfang, wenn dieser Reisende sich getrieben von einer Turbine, geschoben von einem Triebwerk über den großen Teich jetten lässt, sogar unabhängig von der Qualität der Bordkantine seines Clippers. Der Reisende ist, obwohl noch immer der gleiche Reisende, nicht mehr ganz derselbe. Auf der Reise von A nach B nähert der Reisende A sich dem ungleichen Reisenden nicht A. Logisch ist das zwar ein Ding der Unmöglichkeit, aber es entspricht den Tatsachen. Von jeher war dies der Reiz des Reisens. Die Neugierde auf die Qualität der Bordkantine, die Möglichkeit technischer Mängel und der Sprung des Reisenden A in den nicht identischen Reisenden Nicht-A, der dem Reisenden A aufs Haar gleicht. Es sei denn, die Realität, die Wirklichkeit, die dem Reisenden A am Reiseziel B begegnet, würde von der Wirklichkeit übertroffen, die der Reisende vom Telebildschirm kennt, wir nennen sie die nicht identische Realität R', dass ihm die Wirklichkeit R des Reiseziels B auf dem Telebildschirm, das heißt R', realer begegnet als die reale Wirklichkeit R. Dann aber, und ehe wir uns in einen unendlichen Diskurs verstricken, dies sei an dieser Stelle mit aller Heftigkeit gesagt, dann aber hätte dieser Reisende A, verdammt nochmal, lieber mit der Fernbedienung reisen sollen, mit einer Pulle Bier oder einer Flasche Frankenwein oder beidem und nicht mit einem Turbinenluftstrahlentriebwerk oder, für einen Normalsterblichen so und so nicht erschwinglich, mit einer Staustrahlturbine. Nähere technische Details erläutert der Brockhaus der Naturwissenschaften, Wiesbaden 1972, Seite 721, folgende. Wie ein Skalpell über dem rundgewölbten Bauch der Geliebten rast das Flugzeug quer über den Himmel, keine rote Spur hinter sich lassend, das wäre noch schöner, sondern eine weiße Spur ist es, Kristall, Schnee. Von oben streift der Blick über ausgedehnte Sumpflandschaft. Gräuliches Braun, trist, keine Straße, kein Baum, kein Strauch. Stille. Nur Regen. Dann, plötzlich von Horizont zu Horizont ohne Ende, in der Ferne, aufragend die Zinnen der Gebirge. Popocatépetl, angebeteter, heiliger Vulkan. Seine geliebte Prinzessin ist das Cihuatl an seiner Seite. Da unten aber, wie mit dem Lineal gezogen, von Horizont zu Horizont die Stadt. 200 Quadratkilometer groß, 23 Millionen Menschen, Millionen Autos, Schwefeldioxid 250% über dem Grenzwert, Ozon 300%, Stickoxide 200%, Luft zum Atmen, es gibt keine andere. Wie mit dem Lineal gezogen, Straßen unendlich. Schöne, große, unüberschaubare Welt. Ja, Ich versuch's mal auf Spanisch. 450 años de música en la Ciudad de México. Un tesoro olvidado. La música Nueva España. 450 Jahre Musikgeschichte in Mexiko-Stadt. Ein vergessener Schatz. Die Musik des Neuspaniens. Schon 20 Jahre nach der Conquista, also in den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts, so wird berichtet, hatten sich die eingeborenen Indios, die das Massaker der Kolonisatoren überlebten, sowohl die Fabrikation als auch das Spiel aller europäischen Instrumente angeeignet. Es heißt, dass die Indios in kürzester Zeit ein regelrechtes, lokales, selbstredend katholisches Repertoire geschaffen hätten, das in europäisierten Formen ursprünglich indianische Motive einflocht. Polyphonie zweier Kulturen. Der Hymnus Santa Maria, ältestes Zeugnis amerikanischer Musikgeschichte, wurde vom Kapellmeister der Kathedrale von Mexiko, Don Hernando Franco, zwar erst zwischen den Jahren 1575 und 1585 geschrieben, die Tatsache aber, dass der Text sowohl in Nahuatl, der Aztekensprache, als auch in Spanisch gesungen wird, könnte ein Hinweis darauf sein, dass er indianische Melodien oder Rhythmen verwendet, ja, dass Don Hernando Franco unter Umständen den Hymnus gar nicht selbst komponiert, sondern die Komposition eines älteren Kollegen aufnotiert hat. Allerdings weiß man von indianischer Melodik und Rhythmik nichts mehr. Sie geriet in völlige Vergessenheit, versank mit ihrer Kultur und so bleibt diese Vermutung eben nur eine Vermutung. Die mexikanischen Kathedralen und Klöster wetteiferten miteinander um die besten Maestros de Capilla, Kapellmeister, und zögerten nicht, sie aus Europa anzuwerben. Aus Spanien vor allem, Frankreich und Italien. Als die Besiedlung oder mit anderen Worten der Vernichtungsfeldzug europäischer Zivilisation gegen die nordamerikanische Urbevölkerung gerade erst begann, blühte in Neuspanien eine hochentwickelte Musikkultur, die sich mit so manchem europäischen Höfen messen lassen konnte. Mitte des 18. Jahrhunderts schrieb Antonio Sarrière die erste amerikanische Sinfonie, die Sinfonia in Re Major, von der kaum mehr in Erfahrung zu bringen war, als dass sie eher dem italienischen Stil nacheifert und nicht dem architekturalen deutschen. Und über den Komponisten gibt es überhaupt keine weiteren Nachrichten. Einige Berühmtheit erlangte mexikanische Konzertmusik vom Beginn unseres Jahrhunderts bis etwa zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als sie sich ähnlich der Malerei und Literatur politisierte und eine nationale Schule gründete. Auch mit dem Anspruch, endlich einen von europäischer Tradition losgelösten eigenen Weg zu gehen. Die Komponisten besannen sich, wie das in Europa auch geschah, auf die noch vor der Verbreitung des Transistorradios endogene, in Mexiko sehr variantenreiche Volksmusik, mit deren Melodik und Rhythmik sich trefflich lokalgeschichtliches und programmatisches illustrieren ließ, ist doch Volksmusik, ganz abgesehen von ihrer regionalen Zugehörigkeit, selten außerhalb einer gesellschaftlichen oder rituellen Funktion zu verstehen. Hochzeitslieder, Klagelieder, Wiegenlieder und so weiter. Die Sinfonia Hidalgo von Miguel Bernal Jiménez etwa beschreibt den kompletten Lebenslauf, das Werden und Wirken des Revolutionärs, Nationalhelden und Geistlichen Hidalgo von der Wiege bis zu seiner Füsilierung. Kehrseite der Medaille: an den moralisch sicher makellosen Intentionen entdeckte allen voran die nordamerikanische Filmindustrie das populäre und folkloristische Äußere. Denn diese Musik wollte ja kommunizieren, möglichst das ganze Volk erreichen und drückte sich deshalb verständlich aus. Der Kinofilm aber konzentrierte sich auf das Stereotyp des ewig Mariachi-klampfenden und trötenden Mexikaners mit breitkrempigem Strohhut, versteht sich, und um keinen Deut besser ist die CinemaScope-Breitwand-Mystik aus mexikanischer Produktion. Hier ein Ausschnitt aus La Noche de los Mayas, Filmmusik von Silvestre Revueltas aus dem Jahre 1939. Die Bilder dazu kann man sich lebhaft vorstellen, selbst Ben Hur hätte seine Freude daran gehabt. Kein Mexiko-Reisender, der willens und in der Lage ist, die übermäßige Polyphonie dieser Großstadt zu genießen, sollte sich den Plaza Garibaldi samstagnachts entgehen lassen. Da meine persönliche Besichtigung dieses Platzes mit einem mal wieder gescheiterten Versuch, Tequila in Maßen zu kosten, einherging, war ich nicht in der Lage, einen Originalton des sich darbietenden Spektakels auf Kassette zu bannen. Es treffen sich dort mindestens 200 Mariachi-Bands aus allen Landesteilen, bis zu 10-köpfige Ensembles, um natürlich nicht aus purem Vergnügen zu musizieren, alle gleichzeitig, einander an Lautstärke übertrumpfend, sondern um sich für welche Gelegenheit auch immer der Kundschaft feil zu bieten. Und das bis in die frühen Morgenstunden. Sogar an den angrenzenden Cantinas, in denen es auch die 40 oder 50 verschiedenen Tequila-Sorten zu kosten gibt, darauf kann ich mich besinnen, spielen mindestens 2, manchmal 3 Ensembles zur gleichen Zeit in einer großen Betonhalle mit gefliesten Wänden. Trompeten, Bassgeigen, Harfen, Gitarren, Schlagzeug, hier und da ein Saxophon und natürlich Gesang. Einstimmig, zweistimmig, mehrstimmig. Und während der eine Teil des Lokals die Texte des einen, der andere Teil des Lokals die Texte des anderen Ensembles lauthals mitschmettert und irgendwo in der Ecke ein Gast einfach so sein eigenes Lied zum Besten gibt, wird einen in gleich welchem Zustand bewusst, über welch unerschöpfliches Reservoir an kollektiver Sangeskunst die Mexikaner verfügen, die das musikalische Inferno des Münchner Oktoberfestes an Inbrunst und Virtuosität weit in den Schatten stellt. Ein rhythmisch-algebraisches Meisterstück und Verwirrspiel, ebenfalls von Silvestre Revueltas, das den Filmkomponisten rehabilitiert, mit dem Titel Ocho Ves Radio, 8-mal Radio, könnte unter anderem diesen alles Zeitempfinden auf den Kopf stellenden Phänomen ein Denkmal gesetzt haben. Jedoch hochartifiziell ausgeklügelt, die Konsequenz der Mimesis, die die Folklore hinter sich lässt, sie nur zum Anlass nimmt. Der Rest ist Mathematik. Diesen von Revueltas schon 1933 eingeschlagenen Weg vervollkommnete und abstrahierte der in den Staaten gebürtige Conlon Nencarrow, der erst 1940 sich in Mexiko-Stadt niederließ. Die Staaten hatten ihn gewissermaßen ausgespuckt, als er vom spanischen Bürgerkrieg zurückkehrte, an dem er als idealistischer Kommunist und Freiwilliger der Abraham Lincoln Brigade teilnahm.
I don't know. I guess all my life I've had a sort of a general leftist orientation. And I went to Spain with that. I don't know what it was at that time. Maybe it was anarchism.
In einem Vorort von Mexiko-Stadt, über den das Häusermeer der Metropole inzwischen weit hinausgewuchert ist, 1,5 Taxi-Autostunden vom Zentrum, wenn uns der Taxifahrer nicht mal wieder beschissen hat, baute sich in Nancarrow ein Haus nach den Plänen und ausgestaltet von dem Freskenmaler Juan O'Gorman, berühmt unter anderem für seine Wandgemälde des aztekischen Kalenders am Bibliotheksgebäude der Universität. Eingeschlossen von einem wild wuchernden Garten, überragt von riesigen Bambusbäumen, deren Duft die unerträgliche Luftverschmutzung der Stadt für Augenblicke vergessen lässt, ist der Zentralraum seines Hauses neben einer umfassenden Bibliothek und einer schier endlosen Schallplattensammlung vor allem fernöstlicher und afrikanischer Musik sein Studio. 10 Schritte lang, 5 Schritte breit, schwarz getüncht, mit nur einem Eingang, der mit gleich 2 schweren Türen versehen ist, um jeglichen Schall der Außenwelt abzuschotten. Kein Fenster, kein Oberlicht, ein paar nackte Glühbirnen, ein Schreibtisch in einer Ecke mit einer Lampe, an den Wänden rundherum Regale bis unter die Decke mit Unmengen aufgestapelten Partituren. Der Mensch Conlon Nancarrow erweist sich als nicht gerade gesprächsfreudig. Ja oder nein sagt er am liebsten, kein Wort mehr, oder, wenn es mit Ja oder Nein nicht getan ist, I don't know. Seine Frau versucht auszuhelfen, Nancarrows Erinnerung auf die Sprünge zu helfen, was unvermeidlich zur Folge hat, dass ihr Mann noch weniger von sich aus erzählt, ihr nur mehr zustimmt oder einsilbig widerspricht.
Well, I used to play trumpet a long time ago. And so I just,
But to compose with that music for about 40 years now, there must be another reason than just to want to hear that.
Well, compose, I don't know, but what does a composer do? He wants to at least hear his own music. No? I don't know of any composer that doesn't.
It's not so accurate what you say.
What?
Because it wasn't true that you never had never played, Carmen. They have played several times, that's what you said. But they never played well.
Oh, you mean that New York septet thing?
Yeah, septet, and oh. Here in Mexico, what's the name?
Yes, the
what's
the, it? Was a
quartet? Oh, no.
No, well, just a Monday evening concert. When I started, there was no.
Nancarrow komponierte für das mechanische Klavier, so wie er es verwandte, eine irgendwie archäologische Vorform des Musikcomputers, zu einer Zeit, da es noch keine Musikcomputer gab oder sie für seine Vorhaben noch zu sehr in den Kinderschuhen steckten. Nun gibt es mittlerweile solche Computer, aber er hat sich so sehr auf die Sprache des einen Mediums eingelassen, dass er nicht umlernen möchte. Was er zu sagen hat, könne das mechanische Klavier mit seinen immerhin akustischen Klängen sehr gut. Die Wahl gerade dieses Instruments war nicht freiwillig, denn seine Kompositionen, die er schrieb, oder besser errechnete, wollte niemand spielen und wenn, dann weit entfernt von den aufnotierten Vorgaben, aus Unvermögen meistens oder Unlust. Also zog Nancarrow sich zurück, eben in sein dunkles Studio, und stanzte mit einem simplen mechanischen Apparat seine Studies for Player Piano 10, 12, 14 Stunden am Tag, wie er versichert, in stillster, selbstgewählter Einsamkeit. Dieses Verfahren hatte dabei den Vorteil, dass er seine Kompositionen, wenn sie abgeschlossen waren, sich sogleich anhören konnte und er nicht auf die Gnade eines Musikers oder Festivalmanagers angewiesen war. Die Wahl des Player-Piano hat also gut amerikanisch, rein pragmatisch-praktische Gründe. Im Übrigen dauerte es trotz des immensen Zeitaufwands manchmal über ein Jahr, bis eine seiner selten länger als 6 Minuten währenden Studies über mathematisch-rhythmische Tonhöhen und Tempo- und Zeitstrukturen fertiggestellt waren. Thank you. Wie bei seinem Komponistenkollegen Revueltas, über den Nencarro im Übrigen meint, Revueltas habe musikalisch gesagt, was in Mexiko Musik zu sagen hat. Waren es anfänglich an das Idiom des Jazz oder der Folklore angelehnte Melodien und Formen, mit denen oder unterhalb derer er das logisch-formale Spiel mit mehrfach übereinander geschichteter Rhythmik und Geschwindigkeit und anderer musikalischer Parameter begann. Im Gegensatz zu Revueltas brauchte Nencarro das Mexikanische, die mit politischem Pathos beladene Muttersprachlichkeit der Musik, nicht zu interessieren und erlegte den mimetisch illustrierenden Ballast, mit dem sich so viele mexikanische Komponisten herumschlugen, einfach ab und erfand eine, seine spezifische Form des Kanons mit einer manchmal berauschenden Polyphonie, Studien der Gleichzeitigkeit, die selbst Bachsche Klangarchitektur übertreffen. Die Study for Player Piano Nummer 21 mit dem Untertitel Kanon X hat, bei aller Hermetik, die Nancarros Schaffen aneignet, eine gewisse Berühmtheit erlangt, sicher auch, da sie noch relativ einfach gebaut ist. Das X des Untertitels bezeichnet die beiden wichtigen Stimmen des Kanons, deren erste im Bass beginnt, verhältnismäßig langsam, mit ca. 3,5 Noten pro Sekunde. Die zweite Stimme im Diskant setzt in recht raschem Tempo ein, 38 Noten pro Sekunde. Während die zweite Stimme im Verlauf des Stücks sich bis zum Ende auf 2 1/3 Noten pro Sekunde verlangsamt und um 5 Oktaven tiefer wird, erreicht die zunächst langsamere Stimme den unglaublichen Wert von 111 Noten pro Sekunde. Der Kanon X lässt sich vielleicht mit einem Mobile vergleichen, eine langsam sich drehende Klanggestalt. Die eigentliche Entdeckung dieser Musik scheint mir zu sein, dass gleiche rhythmische oder melodische Motive in den Koordinaten jeweils anderer Geschwindigkeiten anders klingen, das heißt, obwohl sie identisch bleiben, verschieden sind und umgekehrt, obwohl sich zum Beispiel die Tonhöhe verändert im System des Kanons, nicht identische Motive identisch klingen. A gleich nicht A, eine Entdeckungsreise. Dieses Phänomen mag mit der Gestalthaftigkeit unserer Wahrnehmung zu tun haben, aber Gestalten wie auch immer verschwinden, verwischen, verschwimmen im Lärm, im Auf und Nieder, im Oben und Unten des Distrito Federal de México, deren Wirklichkeit einen erschlägt, sobald man vor die Haustüre tritt. Was zählt ein Mensch, was zählt die Gestalthaftigkeit seiner musikalischen Wahrnehmungsfähigkeit, wenn's draußen vor der Tür ums blanke Überleben geht? Vielleicht rührt auch daher die kompromisslose Zurückgezogenheit des Komponisten Conlon Nencarro, dessen musikalische Abstraktion an keine Realität heranreicht. Musik von Musik, nicht mehr und nicht weniger. Thank you. zwischen dem Zentrum der Stadt, der Kathedrale, den Ruinen des Templo Mayor, dem aztekischen Hauptheiligtum und dem Chapultepec Park erstreckt sich linker und rechter Hand der Prachtstraße Paseo de la Reforma bis Zona Rosa, in den 40er und 50er Jahren das Künstlerviertel Mexikos. Heute nur mehr Amüsierviertel, teure Hotels, Gastronomie für gehobene Ansprüche, die auch in der Preisgestaltung dem europäischen Niveau in nichts nachstehen. Nichts leichter als das Durchschnittseinkommen eines Mexikaners an einem Abend auf den Kopf zu hauen. Schon am Rande der Zona Rosa, am Ende der Calle Liverpool, ragt einsam und verlassen eine einzelne, unendlich hohe Mammutpalme in den grauen Himmel, ein ewig dürrer, schmaler Stamm, gekrönt von einer schmächtig grünlich-schwarzen Krone, die von dort schon seit Jahrzehnten auf das Nebeneinander des Zerfalls und des neuerdings postmodernen, glanzvoll glasverspiegelten Wiederaufbaus ihres Viertels herabblickt. Eine Überlebenskünstlerin, diese Palme. In der Villa ist das CENIDIM untergebracht, das Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, des Nationalen Zentrums zur Erforschung, Dokumentation und Information über respektive von Musik. Die Freundschaft des Komponisten Carlos Chávez mit Igor Stravinsky und Aaron Copland machte mexikanische Musik auch in europäischen und nordamerikanischen Konzertsälen bekannt. Seit, oder besser sollte man sagen, erst seit 15 Jahren sammelt und systematisiert dieses Institut Dokumente, Partituren mexikanischer Musik, gibt eine musikwissenschaftliche und essayistische Zeitschrift namens Pauta Notenlinie heraus und publiziert Schallplatten mit klassischer und Volksmusik. Denn seitdem überallhin Autostraßen gebaut sind, überall auf den Fernsehschirmen das gleiche, nach nordamerikanischem Muster unsägliche, natürlich regierungsnahe Programm flimmert, Werbung mit Telenovelas durchsetzt, 7 Folgen in der Woche entsprechend schnell und billig produziert, verschwinden stetig und unaufhaltsam die ursprünglich vielfältigen und verschiedenartigen ethnischen Kulturen und Volksmusiken der über 60 mexikanischen Indiovölker, ihre Eigenarten und Dialekte. 2 oder 3 Kompaktdiscs gibt das CENIDIM im Jahr heraus, ein ehrenhafter Kampf mit den Windmühlen. Aber es ist schon bemerkenswert, dass in dem Schwellenland Mexiko staatlicherseits überhaupt etwas geschieht. Von einer dieser CDs, die rhythmisch einmal mehr hochkomplexe Komposition des im Übrigen tauben Harfespielers Eladio Cruz aus Tepalcatepec in Michoacán, der statt mit den Ohren zu hören, sein Kinn an sein Instrument presst, um dessen Vibrationen zu ertasten.
I think that we have three traditions. One is the folk music. It's a music made by the Indian groups. Other is the popular music. It's music made in the cities.
3 Musiktraditionen gäbe es in Mexiko, jede mit einer je eigenen Geschichte, meint Maestro Luis Jaime Cortés, Generalsekretär des CENIDIM, die Volksmusik, populäre Musik und klassische Musik. Die Volksmusik der Indios, die Mischformen der spanischen und mexikanischen Musik und die Konzertmusik. Anfang dieses Jahrhunderts unternahm man den Versuch, die erstere, die Volksmusik mit der letzteren, der Konzertmusik, zu mischen, aber dieser Ansatz einer nationalen Schule sei an den beschränkten Möglichkeiten der Volksmusik gescheitert. Nun werde genauso wie in Europa komponiert, und gerade jetzt sei eine besonders reichhaltige Phase des mexikanischen Musiklebens, da es sowohl sehr viele, auch junge Komponisten gäbe, als auch viele Instrumentalisten, die in der Lage sind, das Komponierte auch zu spielen. Bei meiner Frage nach den Einflüssen europäischer Musikrichtungen fallen Namen wie Lutoslawski, Stockhausen, Berlioz.
I think Penderecki too. And Boulez. And Ligeti. I think these are the basic names.
Why just these names? Is there any reason? What do you...
I think because these composers had created a school, a way of thinking the music, an original way to think in music. Ligeti, for example, Lutoslawski in other sense, all these names that you mentioned. This composer has invented a new conception of music. Personally, I like very much Hans Werner Henze.
Die über die Maßen geschäftige und rührende, von einem Termin zum nächsten eilende Dame des British Council, Kulturattaché verzeichnet die Visitkarte, sowie Guillermo Santa Marina, Museumsleiter, Galerist und Ästhet, die wir beide zufällig im Hotel trafen beim Frühstücken, verfertigen in Windeseile eine umfassende Liste der Komponistinnen und Komponisten, 50-50, die aufzusuchen sich lohnen könnte, zu umfassend für ein paar Wochen. Ganz oben auf dieser Liste steht der Name Mario Lavista, Telefon 5435257. Denselben Namen hatte der Kulturattaché der mexikanischen Botschaft in Bonn herausgefunden. Und die Dirección General de Asuntos Culturales, die Abteilung für kulturellen Austausch im Außenministerium, nennt ihn ebenfalls an erster Stelle. Mario Lavista, 5435257. Das einzig gut sortierte Schallplattengeschäft mit klassischer Musik in Mexiko, das einem Deutschen gehört, hat, fast war es zu erwarten, nur wenige Aufnahmen lebender Komponisten anzubieten, allen voran Mario Lavista, 5435257. Szenedim und Musikdirektion der Bellas Artes desgleichen, 5435257. Es meldet sich nicht der Maestro selbst, sondern sein Anrufbeantworter. Einmal, zweimal, zehnmal, zwanzigmal. Rückruf ausgeschlossen. Aber es gibt ihn. Zuverlässige Quellen zufolge weilt er zur betreffenden Zeit in Mexiko Stadt. Da und dort ward er gesehen. Nur uns kam er nicht in die Quere. Mario Lavista hat überall seine Finger drin, in allen Instituten, Ministerien, Festivals. Dabei ist er öffentlichkeitsscheu und praktisch nicht zu erreichen. Ihn zu sprechen sei schwerer, als von Hans-Werner Henze zum Essen eingeladen zu werden. Und genauso klingt seine Musik, irgendwie von anderen Sphären im Sternbild des Sirius-Gestirns. Meditative Musik, verzauberte Musik, ein Klang, eine Opuszahl, ob kurz oder lang. Es geht immer da, die ganze Zeit, so weiter, die mit der Zeit keine Rolle mehr spielt, wie in diesem Ausschnitt seiner jüngsten Oper mit dem Titel Aura, nach einem Text von Carlos Fuentes. Die Sänger singen nicht, sie lösen sich auf. Es lauert hinter jedem Akkord der Tod, die Liebe, die Verwesung, die heilige Jungfrau, der vaginale Stund, der tiefe und wandernde Ahnen. Mystik hat Konjunktur, nicht nur in der Musik. Einfluss auf den Komponisten Mario Lavista nahmen nicht nur Stockhausen, dessen Schüler er war in Köln und in Darmstadt, nicht nur Claude Debussy, dessen Pelléas und Mélisande er als direktes Vorbild selbst anführt, womit wohl das florale Wachstum der Motivik gemeint ist und der Todeselan seiner Protagonisten. In ähnlichen esoterischen Klangwelten bewegt sich auch der Jünger eines scheinbar ganz anderen Genres, Antonio Cepeda, der nach dem Studium des Free Jazz, der asiatischen und amerikanischen, der brasilianischen und karibischen Musiken, seine Imagination darauf konzentrierte, mit den originalen prähispanischen, präkolumbianischen Instrumenten, die man bei Ausgrabungen fand und die von manchen Volksgruppen noch immer gespielt werden, die Musik der mesoamerikanischen Hochkulturen zu rekonstruieren, die, wie schon erwähnt, in völlige Vergessenheit geriet. Heraus kam freilich, auch das erwähnten wir schon mangels gesicherter Quellen, ein wahrhaft multikulturelles Mischmasch. Afrikanische Polyrhythmik, asiatischer Zählsinn, europäische Harmonien und angeblich autochthone indianische, sicher nur zufällig sehr obertonreiche Naturlaute. Kein Wunder, dass angesichts solch interkontinentaler Reminiszenzen Antonio Cepeda auf den spirituellen Wesenszug der prähispanischen Musik Wert legt. Die exakten astronomischen Berechnungen der Azteken und Maya verleihen dieser Anschauungsweise eine gewisse Plausibilität. Ich hielte es für naheliegend, dass indianische, astronomische Mathematik sich zumindest mit ihrer rituellen Musik berührte. Aber hätten die Spanier, die christlich beseelten Heilsbringer, nicht die gewaltige Bibliothek der Maya unbesehen verbrannt, um jedwede Erinnerung auszulöschen, man wüsste heute mehr, wie dieses Volk und seine Musiker zwischen Astronomie und Astrologie unterschieden, wie sie Mystik und Mystizismus unterschiedlich begriffen. Hier nun von Antonio Cepeda, El Colibri Sordo. der linkshändige Kolibri. Seitdem zahllose Verkehrsflugzeuge mit fast identischen Turbinen, Luftstrahlen, Triebwerken die Kontinente miteinander verbinden, ist die Welt klein geworden. Datentransfer, Tonträger und das Fernsehen tun ein Übriges. Die Muttersprachlichkeit des jeweils nationalen oder regionalen musikalischen Idioms, die in manchen Köpfen noch immer herumgeistert, gehört langsam aber sicher zur Mythologie der Musikgeschichtsschreibung. Hilda Paredes, sie stand auf der Liste des britischen Kulturattachés und des Galeristen gleich an zweiter Stelle, wie in Mexiko überhaupt. Auffallend viele Frauen komponieren, auffallend mehr als in Deutschland. Hilda Paredes traf ich im Café Parnaso am Marktplatz von Coyoacán, einem anderen Vorort von Mexiko-Stadt, von dem aus Hernando Cortés, im Übrigen erzählt der Taxifahrer, der uns diesmal nicht bescheißt, seinen Haufen goldgieriger Abenteurer zum Angriff auf Tenochtitlan, der Hauptstadt der Azteken, sammelte. Das Café Parnaso liegt an einem der wenigen als bauliches Ensemble erhalten gebliebenen Plätze im spanisch-barocken Kolonialstil. Die letzten Erdbeben hatten hier nicht so schrecklich gewütet wie im Zentrum und ist oder ist schon nicht mehr, die Meinungen gehen hier auseinander, Treffpunkte Intellektuellen und Künstler der nahen Universität. Ein paar Schritte nur von hier lebten und wirkten Frida Kahlo und Diego Rivera. Eine Stunde vom Zentrum, eine weitere Stunde von dort, vorbei an ununterbrochenen Häuserzeilen, vorbei an qualmenden und stinkenden Industriebetrieben, statt auswärts zu den grauen Hochhaussiedlungen, in denen Hilda Paredes, weil anderswo die Mieten zu teuer sind, wohnt. Sie gehört zur jüngeren Komponistengeneration, Anfang, Mitte 30, und hat in England studiert, wäre da wohl auch noch länger geblieben, aber der Thatcherismus hat sie und vieles andere, wofür der Markt angeblich keine Nachfrage produziert, wieder vertrieben. Ihre letzte entscheidende, sie prägende Begegnung in England und dann bei einem Seminar in Paris war neben einigem elektronischen Firlefanz, den sie gering achtet, ein blinder indischer Tabla-Spieler. Ergebnis dieser Mixtur war die Komposition Towards the Sun, womit nicht das sozialistische Volkslied gemeint ist. Statt einer ausführlichen Übersetzung ihres englischen Kommentars nur so viel. Sie hatte die Schnauze voll von all dieser europäischen Intellektualität und wollte something earthy, etwas erdnahes, natürliches komponieren. Besetzung, Flöte und Altflöte, Synthesizer, Cello und Tabla.
But before that, I went with this Vietnamese katak dancer to the south of Italy, and then he was teaching there, so I went before, and on the way I said, well, what do you think if I take the course, you know? Would I look too ridiculous, you know? Because there was all these dance students with him. And it was so wonderful. People thought I had been studying with him, you know, because I just loved it. I was just so much into it. Because I had seen him practicing. And I noticed there was a logic in it, and I was trying to work it out, you know. And then I studied in England, katak too. And then it was just something, like something I was looking for, something very earthy. Something that wasn't too intellectual, which I felt a little bit asphyxiated, you know, but just technical.
This is now
things and this
towards
this is,
the
yes.
sun.
That's your work. Yeah.
Yes. Just some things are written just as a one note. Sorry. Yes. Sorry. Just some things in the synthesizer is just one note and it's a whole sound. both ways, in the Indian and the...
Yeah, right.
Last not least ein etwa gleichaltriger, männlicher Kollege, Antonio Fernandez. Sohn aus dem Franco-Spanien geflohener Eltern, ging er mit 19 Jahren nach New York, um dort Musik zu studieren. Nach 8,5 Jahren bekam er ein Stipendium in Paris, war 1,5 Jahre Schüler von Yannis Sinakis und ist nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in New York nach Mexiko zurückgekehrt. Irgendwann wollte er zurück in seine Heimat, sonst wäre er New Yorker geworden.
I wasn't sure I wanted to do that, so I wanted to come back to my country and, you know, live it again. And then also at a different point in my life, because I left when I was 20, I came back when I was 30, and or I left when I was 19, I came back when I was 29, so I wanted to, you know, live back in my country at this point of my life. I wasn't sure I wanted to stay in New York, and definitely I didn't want to go to Europe. Not because I don't like it, but because, you know, living in another country is, you know, it's difficult. It has to depend on the right combination of things. And anyway, I wasn't sure, so I wanted to come back here. And I'm very glad I did. Yes.
Seine Bagatella, gespielt vom Brooklyn Philharmonic, spiegelt sehr gut, das ist mein Eindruck, nicht nur den Lebenspuls der Megapolis New York, wo das Stück 1989 entstand, sondern auch den Lebenspuls von Mexiko-Stadt. Ein Wechselspiel der Gefühle, ein Heiß-Kalt-Bad zwischen angsteinflößender Geschäftigkeit, dem ununterbrochenen, unüberschaubaren Getriebe einer Großstadt und ihr entgegengesetzt die, wie soll ich es bezeichnen, Sehnsucht nach ungestörter Harmonie, abgeschiedener Stille, innehalten, in eins sein mit seinen Gefühlen, seiner Natur und Umgebung. Das eine Bedingung und Gefährdung des anderen. Eine Musik wie Mexiko-Stadt, wie jede Großstadt eine Mixtur, unentwirrbare Polyphonie, lebendig und lebensgefährlich. Das war Zündfunk Klassik, 450 Jahre Musik in Mexiko-Stadt, ein vergessener Schatz. Ein Städteporträt von Uli Aumüller. Technik Silke Witsch, Redaktion Wolf Löckle. Für das Zustandekommen dieser Sendung möchte ich mich stellvertretend für alle bei Hanne Kaisig bedanken.